Das ist der «Mach dein Ding» Podcast und heute rede ich mit dem Matthias Zwissig von der Metallraum AG. Es ist wieder einmal eine Folge, wo es darum geht, über eine Firmenübernahme. Wer regelmäßig hört, der hat gemerkt, ich tue mich im Moment dem Thema ein bisschen vermehrt widmen. Einfach wie ich der Meinung bin, in den nächsten 10 Jahren, also auch Zahlen zeigen das, in den nächsten 10, 15 Jahren werden so viele Unternehmen auf den Markt kommen, weil die Inhaberinnen und Inhaber einfach in ein Alter kommen, wo sie die Firma übergeben wollen, keine familiären Nachfolger haben und es darum einerseits volkswirtschaftlich mega schade wäre, wenn die Firmen zumachen müssen und keinen Nachfolger finden und andererseits das auch eine riesige Chance ist für jeden Einzelnen, um den Einstieg ins Unternehmertum zu schaffen, um etwas übernehmen, das schon läuft und nicht ganz bei null starten. Und das hat eben auch der Matthias gemacht und darum freue ich mich extrem auf das Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Microlino. Du suchst nach einer innovativen und nachhaltigen Möglichkeit, dich fortzubewegen, dann ist der Microlino genau richtig für dich. Seine Vorteile sind riesig. 60% weniger Energieverbrauch bei Herstellung und Betrieb, Reichweite bis 230 km, Laden an einer normalen Steckdose, Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, ein Kofferraumvolumen von 230 Liter, einfach das perfekte Auto für den Alltag. Aber am wichtigsten, wenn du jetzt ein Microlino fährst, dann fällst du auf. Dein Unternehmenslogo wird gesehen. Und als Hörerin vom Podcast profitierst du auch ohne grossen Fuhrpark von 4% Nachlass auf das Fahrzeug inklusive Werksoptionen sowie 15% auf alles weitere Zubehör. Also konfiguriere jetzt dein Microlino mit dem Link in den Shownotes und platziere dann deine Bestellung per Mail an info@microlino-car.com mit dem Codewort «Mach dein Ding». Hallo Matthias, schön bist du, wie geht's?
Hallo Nico und hallo miteinander, schön lassen dazu. Ich freue mich mega aufs Gespräch.
Ich mich auch, lasse gerade voll drin einsteigen. Warum hast du eine Firma übernommen und nicht selber gegründet?
Hey, warum? Ich glaube, es war einerseits etwas, das ich aufgebaut habe. Ich bin 2014 als Projektleiter in die Firma Metallraum gekommen. Ich hatte dort verschiedene Angebote gehabt und habe einfach das Gefühl gehabt, beim Hansjörg, wo die Firma dort zumal geführt hat, wo sie auch gegründet hat im 90er, bin ich gut aufgehoben, wir haben uns verstanden. Der Vibe hat gestimmt, eher so wirklich ein klassischer Selbstständiger, sage ich heute. Ich war der 5 Mitarbeiter von ihm gewesen und ist wirklich
so nach 24 Jahren, oder also so der Aufbau von ihm ist mal 24 Jahre gegangen bis zum 5. Genau. Mitarbeiter.
Ja, genau. Weil ich einfach immer im Zeug drin gewesen, ist selber auf der Baustelle gewesen, den ganzen Tag. Und ja, ich hatte jetzt Vertrauen bekommen als 24-Jähriger zum Verantwortung übernehmen. Und so reinkommen. Und irgendwann ist es dann ein bisschen grösser geworden. Und im 18. haben wir dann gemeinsam eine Aktiengesellschaft gegründet, wo ich dann auch mit Einzelunterschrift reinkommen bin. Und habe so dann die Chance bekommen, zum Betriebsleitung übernehmen. Und ja, es hat sich so ergeben. Und was willst du besseres, wie etwas übernehmen, das schon Substanz im Knochen hat, wie etwas von null aufbauen, wo du halt, ja, nicht viel hast.
Dann haben wir im 18. gegründet zusammen und im 23. Anfangs 23. hast du voll können übernehmen.
Genau, ja.
Jetzt erzähl mal schnell, eben, du hast ja irgendwie, er ist wirklich der Selbstständige gewesen und da gibt es ja, mega wichtig zu sagen, da gibt es nicht richtig oder falsch. Wahrscheinlich hat es für ihn mega gestimmt und er hat das nämlich auch geliebt, auf der Baustelle sein und all die Sachen zu machen. Aber wo du dann angefangen hast dort und eingestiegen bist, bis zu der definitiven Übernahme, da ist einiges gegangen. Wie viele Mitarbeitende sind es da gewesen?
Ja, wir sind im 18. sind wir etwa das 12. gewesen. Und wir haben dann 2020 dürfen einen Neubau anfangen bauen, wo wir anfangs 21 auch rein sind. Und dort sind wir mit 17 Leuten sind wir gezügelt. Und jetzt heute sind wir über 30 Leute. Und ja, dementsprechend der Umsatz in diesen 11 Jahren haben wir fast verachtfacht. Ja, miteinander gemacht. Ich sage immer, es war ein Miteinander gewesen. Ich darf es jetzt zwar seit 2,5 Jahren live führen, aber es wäre nicht allein gegangen, um so weit raufzukommen und das Ganze noch so entwickeln.
Aber man sieht auch das Potenzial von so einer Firmenübernahme.
Absolut.
Und wo man kann sagen, oder, wenn du eine Firma mit 5 Leuten übernimmst, aber vielleicht den Markt kennst oder siehst, was noch Potenzial da ist, du kannst in wenigen Jahren dann die verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen und auf die ersten 5 Mitarbeitenden kommen, ist wahrscheinlich viel schwieriger, wie von 5 auf 10 zu kommen oder dann das Wachstum zu machen. Und natürlich, eine Übernahme kostet irgendwo Geld, das ist das Risiko, das man eingehen muss. Aber dafür erwirtschaftet sie eigentlich ab dem ersten Tag Umsatz. Man hat je nachdem Gewinn. Wenn man keinen Gewinn hat, wird der Preis nicht so hoch sein. Mhm. Das muss natürlich alles ganz sauber prüfen. Und ich kann auch empfehlen, irgendjemand vielleicht an die Hand nehmen, der einem da unterstützt dabei. Das lohnt sich, auch wenn das Geld kostet. Meistens lohnt sich das, wenn man vielleicht also zwar die Person, die Hilfe kostet, weniger zahlt oder einfach die Risiken sich besser bewusst ist und so weiter. Weil jetzt das so eine Chance ist, erzähl mal deine Story. Eben, wo du denn übernommen hast, sind ja doch schon irgendwie 20 Leute gewesen, die du definitiv übernommen hast. Kannst du etwas vom Betrag sagen, den du gezahlt hast? Oder vielleicht zumindest auch von der Finanzierung. Wie hast du das können leisten? Wie hast du da können einsteigen?
Ja, also, gell, wenn das Umfeld anlässt, dann heisst es immer, das kannst du dir nicht leisten. Das ist immer das Erste, was ich würde sagen. Also, ich finde das mega schade, weil es wird immer als Risiko angeschaut, zu Firmen übernehmen. Und ist auch spannend, in einer von deinen letzten Folgen ist es ja ums Gleiche gegangen. Und dann haben wir gesagt, ja, eben leisten kannst du das theoretisch ja eh nicht. Und Banken, ich habe jetzt auch relativ gute Erfahrungen mit den Banken gemacht. Der Betrag war über 5 Millionen, gewesen, was das Ganze war. Und ich habe ja mit 31, habe ich das organisieren müssen. Es war ein sehr ehrgeiziger Plan gewesen. Es ist, im September 22 ist der Hansjörg zu mir gekommen und hat gesagt, hey, Ende 22 ist mein letzter Arbeitstag.
Also, das ist 3 Monate Zeit gehabt.
3 Monate Zeit gehabt. Wir haben es natürlich schon lange vorbereitet. Ich bin ja schon lange an der Front gestanden. Also, es ist von dem her nicht ein riesen Change gsi. Aber was natürlich mega herausfordernd gsi ist, ich musste einen neuen Leiter im Finanzen finden. Ich musste das HR neu organisieren, das er vorher gemacht hat. Die Geschäftsführung hatte ich vorher schon gehabt, das war weniger das Problem gsi. Aber es ist natürlich sehr viel Arbeit auf mich zugekommen. Plus, was natürlich war, ist die ganze Finanzierung. Ja, organisieren mal als 31, 32-Jähriger geschwind 5 Millionen, wenn nicht gerade im Lotto gewonnen hast oder reiche Eltern hast. Ich bin in einer Handwerkerfamilie aufgewachsen. Und ich hatte schon länger mein Ziel gehabt. Also ich hatte Geld zum AG gründen, plus ein bisschen Eigenkapital hatte ich auf der Seite gehabt. Ich habe es seit ich aus der Lehre mit 17 bin, oder ja, 19 aus der Lehre gekommen bin, ist mein Ziel gewesen, irgendwie eine Firma zu haben. Und darum habe ich ISON immer etwas auf die Seite gelegt und gesagt, ich muss einfach 100'000 Franken flüssig haben, dass ich einen AG gründen kann. Ja, nachher ist es losgegangen mit Suchen, dann hat man privat müssen Darlehen organisieren und mit den Banken finden. Ich habe dann auch einen Business Angel gefunden, der uns unterstützt, einen privaten Investor, der nur das Geld gebracht hat, der hat keinen Einsitz im Verwaltungsrat, keine Beteiligung, nichts.
Also, sagt, ja. Ein Business Angel per se ist ja im Normalfall eigentlich jemand, der sich beteiligt und dann am Erfolg von der Firma partizipiert. Du hast einfach den Darlehensgeber gefunden, der dich dabei quasi unterstützt hat und gesagt hat, du kommst Geld über, du zahlst mir da irgendwie vielleicht einen Zins auf das Darlehen und zahlst mir das Darlehen zurück, aber ich bin nicht an der Firma beteiligt,
genau.
Richtig?
Okay. Ja, genau. Genau. Ja, in dem Sinne Business Angel, er unterstützt Firmen oder junge Unternehmer bei der Nachfolge. Wenn's, du musst gewisse Grundlagen haben, also die Firmen dürfen zum Beispiel nie defizitär gewesen sein, die letzten 10 Jahre, ist immer eine Bedingung von ihm. Die Liquidität ist mega wichtig. Schlussendlich, so ein Darlehen ist ja ohne irgendwelche Sicherheit, weil du musst dir vorstellen, dass wir im 21. Neubau bezogen haben, haben wir die Hypothek auf die Immobilie. Die habe ich auch mit übernommen. Und die ist immer im ersten Rang. Im zweiten Rang ist nachher die Bank, die Verkäuferdarlehen gibt. Und dann im dritten Rang kommt so ein Privatinvestor. Mhm. Und der hat faktisch keine Sicherheit auf so ein Darlehen. Mhm.
Also gleich wie der Grossbetrag, wie hat sich der aufgeteilt von der Finanzierung? Also weißt du, wie viel Kunststoff von der Bank über, was ist vielleicht auch realistisch, wie sind deine Erfahrungen gewesen? Weil eben, es ist leider so, dass man häufig das Gefühl hat, ja, das macht sowieso niemand mit und die Bank zahlt das eh nicht und du kannst dir das sowieso nicht leisten. Und ich bin eigentlich ein bisschen der Meinung, gang immer auf Banken zu, weil die haben ganz eine andere Sicht auf die Transaktion. Die sehen eigentlich nur die Risiken und nicht die Euphorie von dir. Und das gibt dir vielleicht manchmal einfach nochmal einen realistischeren Blick drauf. Ist es wirklich machbar? Ist es der Preis wert, wo ich auch würde wollen zahlen, weil die Banken haben mehrere so Transaktionen, die sehen, was sonst gezahlt wird. Die können da einfach nochmal einen neutraleren Blick geben. Es ist nicht ganz neutral, er ist eher negativ, weil die natürlich sagen, sie wollen das Risiko für sich minimieren. Aber was hast du da von der Bank bekommen, prozentual, so vom Kaufpreis?
Es sind knapp 50%, irgendwie 50 oder 55% haben wir gemacht. Dann eben der Privatinvestor ist mit über 30% drin. Und den Rest musste ich selber bringen. Man sagt, etwa 20%, 20 bis 25% musst du wirklich als Cash oder als Eigenkapital reinbringen. Da habe ich dann eben über private Darlehen, also eine Holdingstruktur. Und ich einfach musste, einerseits hat der Hansjörg, der Vorgänger, hat müssen etwas stehen lassen. Das war eine Bedingung von der Bank, wo als letztes Darlehen zurückgezahlt wird. Das waren 10%.
Das ist für dich wie als Eigenmittel durchgegangen?
Nein, das ist als Sicherheit, die die Bank verlangt hat, dass er etwas stehen lässt. Und die anderen 15% habe ich dann wirklich müssen cash. Also ja, ist im Prinzip bei mir als Eigenmittel angerechnet worden. Oder ist nicht als Fremdfinanzierung, sondern als Eigenfinanzierung durchgegangen. Genau. Ja. Und weil das Darlehen der Holding da oben ist, sind da flüssige Mittel gewesen, die ich in dem Sinne gebraucht habe.
Jetzt ist das 2,5 Jahre her. Wie fühlt sich das heute an? Wie gehst du heute mit den Schulden, die du da hast, um? Also, ich nehme an, Teil musst du amortisieren, vielleicht musst du den auch komplett amortisieren. Ist übrigens auch nicht immer gesagt. Also, es ist wie bei einer Hypothek, wo ja die allermeisten Leute nicht einfach die Hypothek bis auf null amortisieren. Kann das auch bei einem Firmenkauf sein, dass die Bank irgendwann einmal noch einen Teil stehen lässt und sagt, du bist mir für das ein Zins und ich sehe die Sicherheit und ich muss da Geld gar nicht zurückgezahlt haben im Moment. Kann sein, aber ja, so viel Schulden haben kann sich ja auch als mega Druck anfühlen und irgendwie schwierig und manchmal schlaflose Nächte geben. Wie fühlt sich das für dich an?
Hey, meistens gut. Nein, es ist natürlich ein riesen Traum, wenn in Erfüllung geht und ich konnte auch ein bisschen mein Baby übernehmen oder meine Vision, weil es ja sehr viel von meiner DNA in dem Betrieb hat, weil ich jetzt doch seit 11 Jahren dabei bin, weil es mit mir gewachsen ist, muss man auch sagen, es sind viel Kontakt von mir, ist es ja ein Teil von mir, den ich hier können zu mir nehmen konnte. Von dem her ein mega beruhigendes Gefühl, dass ich sagen kann, ja, ich fahre jetzt mit meinem Auto rum oder ich gehe in meine Bude. Macht mich jedes Mal mega stolz. Und ich kann sagen, ja, der Metallraum bin ich alleiniger Inhaber. Und gleich, ja klar, jede Medaille hat eine Kehrseite. Es ist Mitte Juni, Ende Juni ist die Amortisation fällig vom Kredit, den du vorher gesagt hast. Das ist immer herausfordernd. Jetzt, seit gestern weiss ich, wie viel das ich kann, was das ich kann amortisieren, dass es gut aussieht. Ist sehr beruhigend, wenn du dann wieder das hast, aber schlussendlich jede Jahresrechnung, jede Revision ist ja, wieder herausfordernd. Ich glaube aber auch, das macht es spannend. Es regt auch an, so der gewisse Druck, gesunder Druck, regt auch für Kreativität, um vielleicht neue Geschäftsideen entwickeln, um nicht einfach so sagen, so wie es jetzt ist, ist es morgen gut, sondern vielleicht wieder fragen, ja, was könnte ich denn aus heute rausziehen, dass es morgen noch besser wird. Mir hat jetzt das, die 2 Jahre persönliche Mega-Entwicklung gemacht, aber auch geschäftstechnisch, wo mega viel gelernt haben. Hätte ich nie gelernt, wenn es nicht meins wäre.
Ich glaube, jeder muss für sich selber sich bewusst sein oder entscheiden, auf wie viel Druck oder wie viel Geld ist er überhaupt bereit, da auch zu riskieren. Und das für sich ist jetzt eben der Worst Case in eurem Fall wäre gewesen, oder ist nach wie vor die Firma geht Konkurs und dann stehst du mit relativ hohen Schulden privat da, wo du dich dann natürlich musst fragen, kannst du die irgendwann nochmal zurückzahlen? Du hast aber sicher den Vorteil, dass du ja nicht als externe Firma gekauft hast, sondern dass du wirklich schon seit Jahren drin bist und gewusst hast, was geht und wie die Entwicklung ist und nicht einfach, dass du den Zahlen vertrauen, sondern wirklich da gewusst hast. Aber da muss ich das selber wissen. Aber dann, und ich weiss aus dem Vorgespräch und so, dass du dich sehr stark mit finanzieller Intelligenz beschäftigst und dir das auch mega wichtig ist, deinen Mitarbeitenden weiterzugeben. Und darum möchte ich einfach so für die Zuhörer nochmal, ich glaube, die meisten sind sich schon bewusst und trotzdem wollte ich es nochmal ganz klar auch zeigen. Es gibt einen grossen, riesengroßen Unterschied zwischen guten Schulden und schlechten Schulden. Und wenn man gute Schulden hat, im richtigen Mass, dann geben die einem eigentlich extrem viel Mehrwert und sind eben nicht schlecht, sondern sogar positiv. Erklär das mal.
ja, eben, schlussendlich muss da ja irgendwie jeder für sich selber herausfinden. Man könnte jetzt bei einem Haus anfangen, oder? Ist eine Hypothek eine gute oder eine schlechte Schuld? Aus meiner Sicht ist eine Hypothek eine schlechte Schuld, weil du hast Schulden für einen Luxus. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ein Haus ist Luxus, weil du kannst nichts daran verdienen. Außer du würdest es wieder vermieten, dann sieht es anders aus. Aber das Eigenheim ist ja
eine Konsumausgabe.
Also, siehst, ja, aus meiner Sicht schlechte Schuld.
Ich glaube, es ist extrem abhängig, wo das du wohnst, also wo das du lebst. Und du hast natürlich das Risiko von der Zinssituation, aber klar, es gibt dort immer die Alternativen und die Frage ist, zügelst jetzt du in eine riesen Villa und hast dann den Luxus? Oder es ist, glaube ich, mehr noch vom Objekt direkt abhängig und wo steht das? Und ist das vielleicht an einem Standort, wo doch eine Wertsteigerung in den nächsten Jahren auch sehr wahrscheinlich ist? Also ich kann das in der Schweiz nicht pauschal beantworten. Ich glaube, es gibt Länder, wo du es pauschal kannst beantworten. Darum, aus Amerika raus heisst es klar, es ist eine schlechte Schuld. Aha. Ich würde das in der Schweiz nicht ganz so unterschreiben.
Man könnte es jetzt noch rechnen und sagen, okay, gut, wenn deine Hypothekarzinsen tiefer sind wie ein Mietzins, dann ist es eine gute Schuld, weil dann hast du deine Ausgaben reduziert. Aber grundsätzlich, zurück zu deiner Ursprungsfrage, ich glaube, eine schlechte Schuld ist eine Kreditschuld. Also wenn du irgendwo etwas hast, wo du wirklich eine Konsumschuld hast, sei es von einer Kreditkarte, sei es ein Autoleasing muss man auch sagen, Privatperson, bei Geschäften sieht es anders aus, weil du dort steuertechnisch noch kannst abziehen und deine Liquidität anders steuern. Aber grundsätzlich einfach dort, wo du nichts verdienst oder nichts kannst machen. Wenn ich jetzt anschaue, ja, es ist ein riesen Betrag, den ich als Schuld habe, das ist so. Und gleich baue ich ja jedes Jahr die Schuld ab. Und es ist nicht etwas, wo ich mir einfach geleistet habe, wo nichts zurückkommt, sondern es kommt immer auch etwas zurück. Und die Firma hätte ich mir nie können leisten, wenn ich 100% hätte selber finanzieren müssen. Wieso soll ich auch? Das Geld ist, bös gesagt, so günstig. Und es gibt ja so einen positiven Effekt. Jedes Jahr, wenn ich etwas amortisiere, ja, das Geld geht nicht auf mein Privatkonto. Theoretisch könnte ich mir es als Dividenden auszahlen lassen. Nur, was nützt mir das Geld, wenn ich es auf dem Konto habe? Sagen wir jetzt, 300'000 nehmen wir als Betrag. Was nützt mir, wenn ich 300'000 als Dividenden bekomme und mir nachher mit dem schlechte Schulden mache oder schlechte Sachen kaufe, wie ein Auto, ein Ferienhaus, weiss ich was. Also schaue ich meinen Kaufpreis oder meine Schulden als gut an, weil wenn ich das zurückzahle, komme ich so wieder mehr Vermögen über irgendwann. So wie
ja, also ich glaube, mit einer guten Schuld ist es dann, wenn du einen Vermögenswert kaufst. Und auch nur dann, wenn du den zum realen Wert oder darunter kaufst und nicht überteuert. Also das muss wirklich das Wert haben. Und jetzt eben in deinem Fall, ich meine, du hast ein Unternehmen gekauft und das Unternehmen wird dir jedes Jahr mehr Gewinn abwerfen, wie du Zinsen zahlst. Und das bleibt immer etwas übrig zum Amortisieren. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, hast du eigentlich durch das, dass du es gemacht hast und die Schulden gemacht hast, ist dein Vermögenswert hoffentlich noch wertvoller, weil du ja dort dann noch wachsen kannst. Und hast eigentlich mit den Erträgen aus dem Vermögenswert raus die Schulden abzahlt und Zinsen zahlt, wo der Vermögenswert gekostet hat. Und du musst einfach erstens die Schulden können auftreiben und bereit sein, das Risiko einzugehen. Und das halt ist auf jedem Scale, auf jeder Skala wieder gleich, oder? Und das Brutale ist halt einfach in dem Moment, da geht es richtig und falsch, musst du dir überlegen, wie viel Schulden bin ich bereit einzugehen. Mhm. Weil im Normalfall ist es ein Zahlenspiel und ein Prozentzahlenspiel. Mhm. Also das ja, heisst,
Promille wenn, sogar. Also.
Ja, oder weißt, wenn du jetzt eine Firma kaufst für 5 Millionen, dann hat die in der Tendenz ähnliche prozentuale Zahlen, wie wenn die Firma 500'000 gekostet hätte oder wie wenn sie 500 Millionen gekostet hätte. Und das heisst aber, wahrscheinlich geht es bei allen, ist egal, wir nehmen einfach irgendeine Zahl, wenn es 10 Jahre geht, bis du die abgezahlt hast. Wenn du jetzt nur mehr bereit bist, das Risiko für 500'000 einzugehen, dann hast du nach 10 Jahren die Firma abgezahlt, dein Vermögenswert ist 500'000 und du hast halt die Rendite auf diesen 500'000. Mhm. Bei 5 Millionen ist es auch nach 10 Jahren fertig, aber dann hast du einfach 5 Millionen und Rendite auf diesen 5 Millionen.
Genau.
Wenn es 50 Millionen wären, wäre es nochmal 10 Mal mehr. Die Frage ist halt eben, kannst du das Geld auftreiben? Und bist du bereit, so viel Risiko einzugehen? Aber das ist eigentlich das Brutale und das ist häufig auch das, wo man, wenn man es dann sieht, wenn jemand sehr viel Geld gemacht hat, ist das fast immer über Fremdkapital und er ist einfach bereit, sein Risiko einzugehen und hat aber dann Fremdkapital aufgenommen, um können wachsen, um das können zahlen, um das können machen. Die Frage ist einfach, ist man bereit, das Risiko einzugehen, ist man der Mensch dazu und das ist muss jeder für sich selber überlegen, gibt es nicht richtig oder falsch. Aber das ist halt einfach so, wie am Schluss das Spiel funktioniert, oder?
Genau, das ist das Cashflow-Spiel gut erklärt. Es gibt eben gute Schulden, wenn du so in einem Satz sagst, eine Investition, die zukünftige Einnahmen oder Wert generiert. Und eine schlechte Schuld ist Konsum, baut kein Vermögen ab, sondern das Vermögen verpufft. Mhm. Oder es kann eine Maschine sein, wo durch die mehr Umsatz kannst machen. Dann ist die Maschine wirst du nie Vermögen aus dem eigenen Kessel raus. Also nimmst du einen Kredit oder machst das Maschinenleasing und du machst mit dem mehr Umsatz. Und dann geht es ja nur eben ums Zahlenspiel. Ja, wenn man die Maschine 3'500 Franken im Monat Leasing kostet, das heisst, ich muss mindestens 3'500 mehr Umsatz machen und dann lohnt es sich schon. Und da ist, ich finde das auch spannend. Und das Risiko, also ich meine, wir leben ja in so einer Gesellschaft, das Risiko ist ja auch irgendwo durch sehr kalkulierbar. Gerade eben, weil ich die Firma jetzt kenne, bei mir, in meinem Fall, das ist natürlich auch von den Banken so bewertet worden. Ich glaube, es hätte nicht funktioniert, wenn ich als Externer gekommen wäre und gesagt hätte, hey, ich will den Metall rumkaufen, ich brauche sonst so viel Darlehen. Das ist natürlich extrem bewertet worden, meine Funktion, meine Position, das ist sehr zentral in seiner Bewertung. Ja.
Ja, also natürlich ist es kalkulierbar. Man darf aber auch nicht vergessen, irgendwo ein Restrisiko besteht immer, wo man aus welchem Grund auch immer nicht kann beeinflussen kann. Dass irgendein Event ist, eben, ihr arbeitet irgendwo mit Metall, ich gehe jetzt davon aus, ihr habt irgendwoher gewisse Rohmaterialien. Jetzt kann da irgendwas passieren in so Ländern. Es kann Krieg ausbrechen, es kann irgendwie Handelsembargos geben, es kann irgendwas passieren, wo du selber gar nicht hast können beeinflussen, wo dir aber dein Geschäftsmodell mal massiv kaputt machen kann. Oder und dann ist die Frage, wie viel Schnauf hast, über wie viele Jahre kannst du das vielleicht überbrücken oder überleben. Aber das Risiko ist am Schluss eben der Konkurs. Und der Konkurs heisst halt eigentlich, dass die Firma, die du mal für 5 Millionen gekauft hast, dann nichts mehr wert ist oder halt einfach noch verscherbelt wird, was noch rum ist, aber der Wert massiv gesunken ist und du stehst dann mit der Differenz an Schulden da. Und dann ist natürlich das, ist das Endrisiko, das kann man kalkulieren, das hat immer irgendwo besteht, wie gross das ist, eben, ist unterschiedlich. Mhm. Und da muss man dann sagen, bin ich bereit, das einzugehen, dass ich am Schluss mit 3 Millionen Schulden und ohne Firma da stehe und was mache ich dann? Oder ist mir das einfach dann ein zu grosses Risiko?
Mhm. In meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel bis jetzt eine mega positive Entwicklung, oder? Weil musst du dir vorstellen, ich habe mehr oder weniger so eine Firma, kaufst mehr oder weniger zum Preis von der Immobilie. Das ist immer so, eine Handwerksfirma hat de facto keinen riesen Wert, außer da, wo eigentlich auf dem Konto als flüssige Mittel liegt. Aber wenn die Maschinen abzahlt sind, also sag jetzt, ein Kundenstamm hat nicht mega viel Wert, Also was hast du als Substanz in einer Handwerksfirma? So krass als es ist, das ist relativ wenig. Mhm. Also ist die Immobilie. Und jetzt mega Schwein gehabt oder haben mega Schwein. Die Immobilienpreise sind die letzten 2,5, 3 Jahre bei uns exponentiell gestiegen in unserer Region. Also das heisst, als Beispiel, wir haben das Land 2020 für 200 Franken gekauft pro Quadratmeter. Ist heute über 300 Franken wert. Das allein hat sich schon ausgezahlt. Also die Immobilie selber hat schon mehr Wert wie hier die Firma. Mhm. Und das andere ist noch Zinsensinkheit. Als ich den Vertrag abgeschlossen habe, habe ich ein bisschen pokert, weil ich einen super Berater hatte. Ich habe hier für 3,8% habe ich das Bankdarlehen abgeschlossen. Und er hat gesagt, schließe nur vierteljährlich ab. Und dann kannst du dir vorstellen, meine Händler sind mir fast eine Gurgel gejuckt, als ich das erzählt habe. Ich habe gesagt, ja, du musst Sicherheit haben und so. Und nachher sind Zinsen gefallen. Heute sind wir auf unter 2,5% unten. Mhm. Und auf so einen Betrag macht das natürlich nicht nur 20.000, 30.000 Franken im Jahr aus, wo du so wieder mehr kannst abzahlen.
Und du tust jetzt mit dem auch wirklich die Amortisation einfach füttern, dass eigentlich das Risiko geringer ist, oder so ein Mittelweg, ein Teil geht mehr an eine Amortisation und ein Teil geht... Ja.
Genau, für mich privat darf ich gar nichts rausnehmen, das ist aus dem Steuerruling raus. Also ich muss zuerst die Bank amortisiert haben zu 100%, bis ich darf für meine private Dividenden rausnehmen. Mhm. Ist jetzt gerade auch in deinen LinkedIn-Posts und so immer wieder das Thema. Ich habe einen tiefen Lohn, also ich verdiene weniger wie die meisten von meinen Mitarbeitenden. Aber ich weiß ja, für was ich es mache und ich brauche nicht mehr zum Leben. Mhm. Und von dem her, ja, es ist eine Herausforderung, es ist spannend, aber hey, es ist absehbar. Es geht um irgendwie 7 Jahre oder so. Also, ja, ich bin mit 37 im besten Alter in meiner Schöpfungszeit. Also wieso soll ich die nicht nutzen und etwas machen, wo nachher die Leute sagen oder wo ich selber auch stolz drauf sein kann.
Mhm. Wie gesagt, ich möchte das als Chance einfach zeigen.
Mega.
Ist eine von den Chancen, die es gibt. Es gibt nicht nur die komplett eigengründig aus dem gar nicht raus, sondern es gibt Möglichkeit von der Übernahme, es gibt Möglichkeit auch von einem Franchising oder irgendwo sich mitbeteiligen und das irgendwo halt, es gibt auch so Branchen, in denen ist das ganz der normale Weg, dass man eigentlich wie Partner wird. Und andere Branchen kennen das gar nicht so. Also da muss man sich halt einfach überlegen, wie will man das, was ist das Ziel, wie stelle ich mir mein eigenes Leben vor, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen, will ich etwas Bestehendes übernehmen und dort optimieren oder will ich wirklich nein, von Anfang an 100% meine eigenen Ideen mit, und alles von diesen Sachen hat Vor- und Nachteile und es gibt nicht richtig und falsch, es geht einfach nur darum, dass man sich überlegt, was man selber möchte. Und darum möchte ich einfach dieser Form, weil sie eine riesen Chance ist, von den nächsten paar Jahren noch ein bisschen mehr Raum an meinem Podcast geben.
Ja, also absolut. Eben auch von meiner Seite der Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schaut es an. Also wenn ihr irgendwie in einem Betrieb arbeitet, wo ihr seit x Jahren arbeitet und ich sehe, der Seniorchef hat keinen Nachfolger, keine Nachfolgerin und wird langsam übergehen. Also dann würde ich mir das ernsthaft überlegen, weil eine riesige Chance, die wir haben Freiheit. Da hast du als Gründer oder als Gründerin, musst du dir dann schon viel rausnehmen, wenn nicht den Luxus hast, zum Remote zu arbeiten. Ich habe übernächste Woche 5 Wochen in Bergen rauf arbeiten, als Geschäftsführer von einem Handwerksbetrieb, weil einfach ja, weil ich meine Angestellten habe. Als Neugründer hast du das nicht. Da bist du 5, 6 Jahre am Arbeiten, bis du mal deinen Lohn willst verdoppeln und einen zweiten Angestellten hast. Oder einen Angestellten hast. Also für mich auch ein riesen Appell, wenn ihr die Chance habt, tun sie wenigstens überlegen. Und ja, es ist ein Commitment, wo man sagt, okay, ich verpflichte mich die nächsten paar Jahre. Aber es ist ein sehr erfüllendes Commitment. Und eben, gerade wenn man langjähriger Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist, ist es einfach eine riesen Chance, weil man den Laden schon kennt. Definitiv.
Erzähl mal noch schnell, in einem Kurzabriss, was ist das Geschäftsmodell gewesen, auch bei der Übernahme? Und dann möchte ich auch nochmal darauf eingehen, du hast vorher kurz mit einem Satz erwähnt, eben, es macht ein bisschen Druck, und man tut vielleicht neue Geschäftsfelder aufbauen. Auf das möchte ich dann nachher erst eingehen. Also einfach mal, was ist bei der Übernahme und was ist so euer Hauptgeschäftsmodell?
Hey, look, wir sind klassische Dorfschlosserei gewesen, so. Metallbauer, der macht alles von Stegen über Geländer. Wenn du ein Vordach willst, machen wir das Vordach. Wenn du einen Balkon willst, machen wir einen Balkon. Wenn du ein Innengeländer willst, machen wir das Geländer in Stegenhaus rein. Das war so ein bisschen bis 2017, 2018 so. Nachher haben wir uns ein bisschen angefangen zu entwickeln. Wir haben gesagt, hey, wenn wir jetzt wirklich etwas machen wollen, wenn wir uns etwas erreichen wollen, müssen wir uns ein bisschen stärker positionieren. Ich habe dann 2017 angefangen mit Social Media. Bin ausgelacht worden, was geheissen hat, ja, da Facebook, jetzt machst du noch Instagram, wirst jetzt auch so ein Influencer mit dem Selfie-Stick durch die Welt durchsäckeln. Bin ich nicht geworden und trotzdem haben wir uns sehr stark fokussiert. Also wir machen heute etwa 80% Umsatz nur mit Balkon, Anbaubalkon, Sanierungsbauten her. Und mit Geländer ist es ein Hauptmedium geworden, machen aber auch ganz andere Sachen. Was wir aber sicher anders machen wie viele andere Betriebe, wir machen ausschließlich Online-Werbung. Sprich, eben, wir haben über 10'000 Follower auf Instagram, was für einen Handwerksbetrieb in der Schweiz schon ein Top-5 wert ist. Ja, wir haben auf TikTok viele Videos, die über 1 Million Mal angeschaut werden. Also wir haben dort etwa 20'000 Follower. Und wir haben auch einige, die auf LinkedIn, dort machen wir sehr stark mit dem eigentlich Persönlichen, dass wir Kundenbotschafter, Markenbotschafter haben. Und das bauen wir einfach eine Reichweite auf und so eine Fanbase, wo wir einmal sagen, wo die Leute bei uns bestellen, weil sie mit uns zusammenarbeiten. Und da kannst du einerseits bessere Preise durchsetzen oder gibt es halt auch bei grösseren Objekten, also gerade öffentliche Bauten, wo man immer das Gefühl hat, da nützt nichts, aber wenn die Bedingungen genau durchlässt, dann steht eben drin, sie dürfen externe Referenzen einholen. Und externe Referenzen heisst, sie gehen das Internet durchsuchen, wie ist der Auftritt vom Geschäft dort. Und dann ist es natürlich sehr relevant, wie viele Leute siehst du online, wie ist deine Website-Auftritt und vor allem, wie sind Social Media ausprägt.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin willst investieren, aber wenn, dann mach's mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding», alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren. Also das heisst, dass du auch bei öffentlichen Ausschreibungen und so weiter einen besseren Preis kannst durchbringen, weil es nicht nur, der Preis ist entscheidend, du musst können mithalten oder du kannst wahrscheinlich nicht 50% drüber sein, aber du musst dort nicht einfach der günstigste sein, weil auch noch andere Kriterien wichtig sind, was ja auch effektiv Sinn macht.
Absolut. Also es gibt, wir gehen natürlich ganz bewusst auf die Ausschreibungen, wo preisgewichtig relativ tief ist im Verhältnis. Also es gibt ein Haufen Ausschreibungen, gerade die Stadt Zürich ist zum Beispiel da sehr fortschrittlich, die gehen, Nachhaltigkeit ist ein grosses Ding bei ihnen. Und so ist auf einmal der Preis vielleicht nur noch 45-50% wichtig. Und die anderen 50-55% setzen sich zusammen aus Nachhaltigkeit, Ausbildung, eben Referenzen, wo dann auf einmal eine Referenz, ein Punkt Referenzen mit 15% gewichtet wird. Und ob du dann dort 8 Punkte oder 10 Punkte hast, macht dann auf Gesamtbewertung relativ viel aus. Und darum, ja, macht es dort auch Sinn. Ja.
Das heisst, ist dann auch der Punkt Nachhaltigkeit besonders wichtig für euch und habt ihr euch genau in die Richtung entwickelt und gesagt, wir wollen auch für das stehen und für Leute, die eben irgendwo probieren, möglichst nachhaltig Metallbau oder so einen Balkon zu machen, dass wir dort die Besten werden und das, was die Positionierung ist, dass das ganz ein wichtiger Punkt ist für euch?
Ich finde schon, also gerade in der heutigen Zeit hast du als Unternehmen ja irgendwo durch eine soziale Verantwortung und eine gesellschaftliche Verpflichtung. Und ja, was gibt es Besseres, als da über Nachhaltigkeit zu reden? Es ist einerseits der Umweltschutz, wo man halt sehr viel kann machen mit recyceltem Material, gerade bei uns im Metallbau. Lieferketten in der Schweiz behalten, Lieferanten in der Schweiz behalten. Andererseits finde ich aber Nachhaltigkeit fast wichtiger, aufs ganze Soziale nachgeschaut. Mitarbeitende langfristig behalten oder sie entwickeln mit Ausbildung ist ja auch in dem Sinn Nachhaltigkeit. Und wenn man es ein bisschen gescheit angeht und überlegt, hat Nachhaltigkeit auch sehr viele wirtschaftliche Vorteile. Als Beispiel, viele Firmen haben riesige Dächer, wo du Solarstrom produzieren kannst. Und wir haben es so geschafft, dass wir irgendwie einen Autarkiegrad von 90% haben. Spiegelt sich 1:1 wieder im Kessel nieder, indem du einfach vielleicht noch 10.000, 12.000 Franken Stromkosten im Jahr hast und den Rest ab dem Dach beziehst. Dann bist du wieder beim Finanziellen und der Umweltschutz ist auch noch da.
Cool. Das heisst, ihr habt das Geschäftsmodell eben entwickelt und du hast auch festgestellt, was mega wichtig ist, wenn du willst, wenn du ein bisschen wachsen und eine gewisse Größe erreichen, dann wird es extrem schwierig mit einem Bauchladen, wo du eigentlich alles anbietest, was irgendwie nur machbar ist. Weil das führt einfach dazu, dass du zu wenig kannst strukturieren und zu wenig kannst auch die Prozesse etablieren, dass es einfach irgendwo preislich dann funktioniert und wirklich kannst irgendwo im Markt mitheben. Oder?
Ja, ganz klar. Spruch immer wieder, Energy flows where focus goes. Also du kannst nicht überall stark sein. Und so haben wir natürlich unsere Zeiten runtergebracht, unsere Produktionszeiten. Der Kaufpreis ist immer noch der gleiche, weil ja der Markt schlussendlich schon den Preis auch gibt. Man redet da ja von einem kleinen Teil, der kann steuern sein. Aber wir können uns, da, dass wir die Effizienz steigern, die Effektivität steigern, können wir einfach mehr aus dem Marktpreis rausholen. Ja. Mhm.
Und das hast du probiert zu perfektionieren und das zu einem zweiten Standbein für euch machen. Erzähl mal, was hast du da gemacht und wie bist du auf die Idee gekommen überhaupt?
Ja, es hat fängt auch wieder an. Zuerst haben alle gesagt, das kannst du nicht machen. Und ich habe im Juli 2022 so eine Idee gehabt, wo ich gesagt habe, ja, es sollte doch möglich sein, gerade Thema Fachkräftemangel, es sollte doch möglich sein, dass wiederholende Arbeiten nicht musst selber machen. Ich spreche jetzt viel kaufmännische Arbeiten an, wie Mail schreiben, also so Antwort, Bestätigungsmail, Auftragsbestätigung, Offerten verschicken und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte man jetzt das automatisieren? Und ein bisschen nach Lösungen gesucht und so bin ich darauf gekommen, dass mit BPM, Business Process Modeling, wo du kannst Prozess modellieren und die nachher lebendig machen. Sprich, sagen, hey, wenn das passiert, machst du das. Wenn dort eine Anfrage im Mail kommt, tust du sie dort erfassen. Einfach so Sachen. Komplett, ich muss immer sagen, es ist ohne den KI-Hype, sondern es sind ganz einfach Prozess, standardisiert, Ablaufdiagramm, wo man gemacht hat. Da haben wir dann ein bisschen weitergezogen durch den ganzen Betrieb. Da sind wir dran und wir haben jetzt eine Plattform gemacht, wo man die Prozesse als Blueprints eigentlich kann mieten oder kaufen, weil einfach es sind sehr viele Unternehmen in der Schweiz, gar KMU-Probleme, eben den nötigen Cash zu haben, um das zu machen. Und wir sind jetzt klein, da sehe ich selber, es bindet sehr viele Ressourcen und du kannst nur linear wachsen, wenn ein Betrieb daran entwickelt. Mhm. Darum haben wir jetzt dritte zusammen eine Plattform gemacht, dass andere sich auch daran beteiligen können, die Prozesse nehmen, anpassen, aber natürlich einen neuen Prozess entwickeln, dass wir klassisch exponentiell wachsen können.
Wie funktioniert das? Also es klingt natürlich mega gut, aber das heisst eigentlich, du zuerst musst du mal komplett strukturieren und deine Prozesse definieren und dann die automatisieren. Mhm. Was brauche ich bereits für andere Tools dafür, dass ich das machen kann? Also, oder ich glaube, die meisten haben ja irgendwie mal ein Buchhaltungstool vielleicht oder irgendeine Software, wo sie Rechnungen machen und Mahnungen machen oder eine Auftragserfassung oder wenn sie es dann richtig haben, haben sie ein bestehendes ERP. Mhm. also wo setzt denn jetzt das an, was du hast, und für wer ist das als Plattform wirklich geeignet, oder der Blueprint, weil am Schluss ist ja gleich jedes Unternehmen anders. Mhm. Und ich kann ja nicht deine Prozesse nehmen und bei mir einführen, das funktioniert ja auch nicht.
Doch, es kann funktionieren. Da, wo wir in der Mitte bauen, also wir bauen, musst du dir vorstellen, du hast wie im unteren Bereich sind wir Menschen, die arbeiten, sagt dem Shopfloor, oder? Die verschiedenen Abteilungen, du hast HR, du hast irgendeine Produktion vielleicht, du hast Finanzen. Und wir bauen, obendrauf hast du nachher ganz zuoberst, hast zum Beispiel eben ein ERP, ein CRM. Da können alle wirklich quer durch ein Programm sein. Und wir bauen in der Mitte die Software, die Middleware heisst da, oder die Prozesse, die miteinander kommunizieren. Der Mensch gibt den Befehl, die Mittler-Software tut es verarbeiten und holt Informationen oder schreibt Informationen in die Programme rein. Und das Coole ist, es ist nicht ein völlig überladenes ERP, wo ja eh meistens ein Gewehr kostet und du brauchst einen Bruchteil davon, sondern du gehst hochspezifisch und hocheffizient her und sagst, ja gut, vielleicht schaffe ich, da ist mein ERP, das ich brauche, mit dem mache ich Buchhaltung, mit dem mache ich ein CRM zum Beispiel, ich kann Social Media anbinden, oder? Ist immer so das Thema, Social Media ist gut und recht und es wird viel als Instrument angeschaut. Aber jetzt musst du mal gerade zum Beispiel für dich vorstellen, die Chance, wenn du kannst analysieren, welche LinkedIn-Profile besuchen dich. Und du kannst das automatisch über die Mittler-Software mit dem CRM abgleichen. Und du kannst nachher eine Regel hinterlegen, die sagt, ja, sobald einer 5-mal auf mein LinkedIn-Profil geklickt hat, schick mir ein Mail mit einer Aufgabe, dass ich bei dem kann nachfassen kann, zum Beispiel. Mhm. Und so kannst du ganz andere Datenstrukturen machen. Und mal auch, zum Beispiel, du kannst Prozesse nehmen, weil das sind ganz kleine, einzelne Prozesse. Als Beispiel ist ganz ein pragmatischer der Ferienprozess. Du hast Angestellte und ist immer das Thema mit den Ferien, oder? In der Regel bei vielen Firmen läuft es nur mit Zettel, vielleicht bist du moderner unterwegs, es ist digital. Da gibt es einen Ferienantrag. Der Mitarbeiter stellt einen Ferienantrag. Dann muss der irgendwie von einem HR freigegeben werden, dass es genug Ferien hat, genug Überzeit. Dann muss es der Vorgesetzte freigeben, dann geht der ganze Weg zurück. Für einen Ferienantrag, wenn du es messen willst, bist 2 bis 3 Stunden nicht produktive Zeit. Geht drauf. Jetzt kannst du das automatisieren und sagen, gut, der Mitarbeiter tut einfach in dem Portal rein, ausfüllen, ich will den und den Ferien. Über Prozessautomation gehst du automatisch in dein ERP oder dort, wo deine Mitarbeiter erfasst sind, schauen, okay, der hat noch so und so viele Ferien, gibt dann automatisch frei, das braucht das HR nicht, und heisst, er gibt den Auftrag am Vorgesetzten, der sagt, ist gut, kannst Ferien machen. Jetzt geht es weiter, weil meistens fehlt dir dann der Termin im Outlook. Mhm. Und wenn du noch Kunden hast, sind die nicht informiert darüber, dass der Projektleiter zum Beispiel in der Ferien ist. Also wäre es doch schön, wenn du als Kunde einen Tag oder 2 Tage vorher ein Mail bekommst, hey, Mitarbeiter so und so ist die nächste Woche in der Ferien, der und der ist Stellvertreter. Und automatisch kannst du den Telefonanlage anbinden, du kannst die Abwesenheitsmeldung ins Outlook rein tun und. Das ist Ende zu Ende alles Verschwendung, was du dann von Hand machst oder vergissst.
Und das funktioniert wirklich quasi, eigentlich das passiert alles komplett automatisiert, in dem Moment, wo der Vorgesetzte dann das, ich sage jetzt, tätigt, dann werden all die Prozesse automatisch in Auftrag gegeben und du musst nicht mehr daran denken, und 2 Tage bevor der Mitarbeiter in die Ferien geht, geht das Mail raus.
Genau.
Und es ist eben irgendwie, seine Zeiten sind gesperrt und so weiter. Das passiert dann alles automatisch.
Genau. Handumkehrt, wenn er den Termin kurzfristig verschiebt, passiert handumkehrt alles wieder zurück. Es geht wieder eine Meldung am Vorgesetzten, die Ferien ist verschoben, mhm. Abwesenheitsmeldung ist aus und so weiter. Und da ist, wenn du die kleinen Prozesse mal anschaust in einem Betrieb, dann ist das immens. Und gerade im administrativen Bereich haben auch Zahlen gezeigt, dass bis zu 40% von der Arbeitszeit nur mit so verschwendeten Prozessen umgeben ist, die du eigentlich kannst automatisieren.
Mach mal weitere Beispiele, einfach, weil es mich gerade interessiert.
ja, eins, wo ich dran bin, ist mit einer Hotelkette. Jetzt musst du dir vorstellen, du buchst über eine Online-Plattform eine Ferienwohnung. dann ist in der Regel so, du kommst einfach die Auftragsbestätigung per Mail über. Mit dem ist es gegessen. Wenn es gut läuft, kommst du einen Tag vor der Anreise noch deine Gästekarten über per Mail und dann ist es gegessen. Jetzt kannst du aber viel weiter denken und da sind wir dran, dass du sagst, okay, gut, wir machen, einerseits machst du mit dem Customer Journey, also du gibst dem Kunden ein Erlebnis mit. Jetzt kommst du einen Tag vorher ein Mail über, hey, deine Anreise ist von denen und denen und hast alles dabei, du fährst an das Hotel her. Durch das, dass du bei der Anmeldung schon deine Autonummer gegeben hast und wir automatisch das Garagentor angehängt haben, kannst du einfach schon in die Tiefgarage reinfahren. Wenn du in die Tiefgarage reinfährst, geht der nächste Impuls. Das heisst, dein Parkplatz leuchtet nachher hell. Du hast den zugewiesenen Parkplatz. Du kannst in die Wohnung hineingehen. Wenn du in die Wohnung hineingehst, ist dein Nattel angesteuert. Du kommst eine Push-Meldung über. Hey, der erste Anreisetag ist immer stressig. Wir haben da noch einen Tisch reserviert im Restaurant XY. Willst du den Tisch annehmen? Ja, nein. Wenn ja, bleibt die Reservation bestehen, die natürlich automatisch gegangen ist. Wenn nein, wird die Reservation storniert. Du gehst in die Ferien, du kannst Ski so mieten automatisch bis am Samstagmorgen. Du musst auschecken. Hebst den Badge her oder ziehst ihn einfach raus. Es gibt einen Impuls als Reinigungsteam. Und dort ist immer eine riesige Verschwendung, weil die Reinigungsteams, die können immer nur in der Regel nach oben, von oben nach unten oder etagenweise reinigen. Mhm. Weil sie ja nicht wissen, ist das Zimmer noch beleidigt oder nicht. Jetzt kannst du aber so schon sagen, okay, das Zimmer ist frei, können wir dort putzen. Gleichzeitig, sobald du rausziehst, kann der Putzroboter anfangen, alles putzen. Das kannst du komplett automatisieren. Ja.
Also das tut natürlich extrem cool, aber eben, wie hängst du dich da in die Programme rein? Ich nehme an, du brauchst ja Schnittstellen, aber kannst du dich da einfach an jedes Programm her, oder muss das, die bestehende Software irgendwas hergeben, oder was muss das hergeben? Und du hast vorhin gesagt, das ERP kostet ein Gewehr. Was kostet denn so etwas? Das klingt jetzt auch nicht günstig.
Also zu deiner ersten Frage, grundsätzlich die meisten Programme heute laufen über, mit der REST-API-Schnittstelle. Und das ist mit der, wo wir arbeiten. Wir können aber grundsätzlich jede Schnittstelle anhängen, die uns passt. Also wir haben auch angefangen, wir arbeiten mit Abacus, dort haben wir auch mit einer älteren Schnittstelle angefangen zu programmieren. Von dem her, dort sind wir wirklich komplett Schnittstellen offen. Man kann mit Excel arbeiten, wo du importierst automatisch und so weiter. Zu deiner zweiten Frage, ja, es kostet auch, aber es ist bedeutend günstiger wie ein ERP, weil du bist so spezifisch, dass dir eigentlich jeder Franken, den du machst, ist ja ein Franken, der dir irgendwo etwas spart. Und dann kannst du es ganz anders rechnen, wie dass du einfach Abogebühren zahlst für etwas, was du einen Bruchteil davon brauchst. Und es ist günstiger wie ein ERP.
Ja, cool für euch, finde ich eben, du hast gesagt, eigentlich macht ihr das sowieso für euch selber. Mhm. Und dann habt ihr einfach noch zum Kauf angeboten. Das heißt, ich habe die Arbeit ja sowieso schon gemacht. Warum verkaufe ich sie nicht noch gerade noch mehr? Die meisten hätten ja dann Angst und sagen, das ist genau das, was ja jetzt mein Unternehmen ausmacht. Mhm. Da ist ja mein Wettbewerbsvorteil. Jetzt kann ich doch das nicht für meine Mitbewerber auch zur Verfügung stellen. Ich würde mir ja dann meinen Wettbewerbsvorteil kaputt machen. Mhm. Warum bist du da so zuversichtlich, dass das nicht so ist?
Ja, das ist eine ganz klare Angst oder ein Respekt, wo man ist, aber es motiviert ja zum Weitermachen. Anders müsste ich sagen, ja gut, ich kann jetzt mal ein Jahr nichts machen und ich kann ja so arbeiten. Und so motiviert es mich natürlich auch, zum selber wieder Gas geben. Es ist wie ein Sportwettkampf. Du gehst ja auch hauptsächlich an den Wettkampf, zum Wissen, wo stehe ich. Mhm. Und ich schaue es ein bisschen so an. Ich bin selber lange Skirennen gefahren, im Sportbereich unterwegs sind, für mich so der Kompetitive halt extrem wichtig und das ist mein persönlicher Grund und hauptsächlich geht es uns eigentlich darum, dass wir die KMUs in der Schweiz stärken und einfach sagen, ja gut, mit so etwas haben wir natürlich aktiv ein Mittel in der Hand, dass wir den Fachkräftemangel bekämpfen können oder wir können aktiv etwas machen dagegen und wir können auch die Wertschöpfung in der Schweiz behalten und da finde ich schon gerade der Punkt der Nachhaltigkeit enorm wichtig. Ja.
Du hast jetzt aber das Beispiel mit dem Hotel angesprochen. Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe einerseits eine Plattform, wo ich einfach kann bestehende Prozesse abladen und dann vielleicht leicht, wo ich irgendwo eine Anleitung habe, wenn ich jetzt die müsste adaptieren für mein ganz konkrete Thema. Oder ich kann auch zu dir kommen und sagen, Matthias, das ist meine Firma, jetzt tun wir das wirklich für mich ganz konkret umsetzen, wie du das mit dem Hotel gemacht hast oder wie läuft denn das?
Also mit dem Hotel sind wir erst so in der Visionsphase. Es sind 150 Wohneinheiten, die gebaut werden. Und da bin ich einfach mit dem Investor. Ich kenne den gut, ich bin 15 Jahre Skilehrer, sehe er immer noch, und ist ein Gast von mir. Und dann spinnen wir einmal die Ideen auf den Sessellift und dann Vierabendbier im Après-Ski weiter. Ja, grundsätzlich ist es so, die Prozesse von uns, die geben ja mal eine Grundlage zum Anfangen. Der Verkaufsprozess ist im Handwerk zu 80% gleich. Und die anderen 20% kannst du nachher hoch individualisiert auf dich anpassen, dass er wirklich für dich passt. Und das geht relativ einfach per Low-Code-Programmierung. Und da ist eine Firma im Hintergrund, die auch den Sitz in der Schweiz hat, die da in dem Sinn als Dienstleistung anbietet. Da mach's, ich selber mach das nicht. Also, genau.
Und die Plattform, wo komme ich jetzt zu dem? Wo kann ich mal schauen, was für Prozesse kann ich da als Blueprint abladen und sehe ich dann dort wie in einem Shop die Kosten und komme dann irgendwie ein Good-Dokument über, wo ich irgendwie irgendwo wieder muss importieren. Also ich, das klingt auf die einen Seite mega cool, kann mir dann aber vorstellen, dass ja die Hürde, was komme ich an die Hand über, dass ich da wirklich kann umsetzen, wenn ich jetzt selber ja null technisches Verständnis habe, und das klingt super gut, die Automatisierungen zu machen, aber eben, ich habe noch nie so eine Schnittstelle programmiert und ich muss ja jetzt irgendwie das an mein bestehendes CRM anbinden oder ERP, dann muss ich ja wahrscheinlich mit denen reden, wie sieht die Dokumentation aus, wie hänge ich das daher? Weißt du, was ist da der konkrete Ablauf? Wie muss ich mir das vorstellen?
Grundsätzlich, also die Website ist prozess-marktplatz.swiss. Die ist seit etwa im April, wo es jetzt online ist. Wir sind wirklich Startup-Gedanken, gell? Wir sind da sehr frisch drin. Und grundsätzlich ist es so, du kannst dort die Prozesse anschauen, du kannst Kontakt mit der AVM Engineering aufnehmen, wo die nachher wirklich während dem ganzen Prozess begleitet. Sprich, zuerst machst du mal eine digitale Analyse, bist du überhaupt bereit, weil es nützt nichts, wenn du etwas kaufst oder mietest, wo nachher eigentlich für dich schon zu fortschrittlich ist. So krass, als es tönt, aber Digitalisierung wird immer so verstanden, man nimmt das ein geschriebenes Dokument und tut es als PDF rein. Aber da ist natürlich Digitalisierung weiterdenkt, wo du zuerst musst von den Prozessen her parat sein. Und dann gibt es eine Analyse, dann heisst es ja mal, gut, mit dem und dem, dort können wir anfangen oder das und das ist sinnvoll für dich. Und dann wirst du eigentlich so durch den Prozess begleitet. Und die Analyse kostet einen gewissen Betrag und dann kann man nachher auch ganz klar sagen, welche Prozesse machen Sinn oder was ist der nächste Schritt. Weil es ist ganz wichtig, dass man zuerst auch die digitale Readiness jetzt macht, weil der Chef von der Deutschen Post hat einmal gesagt, wer einen scheiß Prozess digitalisiert, hat nachher einen scheiß digitalen Prozess. Und da würde ich vermeiden in dem Fall. Aber das ist wichtig.
Ob das bei der Deutschen Post funktioniert hat, weiß ich nicht.
Das weiß ich nicht. Aber gesagt hat er es.
Aber gesagt hat er es, ja, unbedingt. Also ich glaube, das ist sicher, dass man zuerst einmal schaut, ist der Prozess wirklich optimiert und eben, wenn man dann so etwas macht, der auch neu denkt und nicht einfach immer nur das Bestehende dann digitalisiert und automatisiert, vielleicht gibt es ja viel Vorteil. Was kostet mich mal so eine Analyse, um das anzuschauen?
Ich glaube, die Analyse ist, belang mich nicht, irgendwie um die 2.500 Franken. Und wenn wirklich der Stand, den wir heute haben mit der Automation, der kostet jährlich zwischen, kommt auf die Firmengröße drauf an, ist wirklich skaliert, das sind sehr faire Preise, würde ich sagen, um die 20.000 Franken. Irgend so etwas.
Wenn du dann wirklich alles nimmst, oder kannst du dann einzelne rausnehmen?
Du kannst einzelne auch nicht, genau. Du kannst mit dem einzelnen Prozess anfangen, der kostet vielleicht 1.500, 2.000 Franken. Ganz verschiedene Sachen, wo wirklich, weißt du, es geht jetzt nicht darum, um da ein grosser Player auf dem Markt zu werden, wo man jetzt müsste sagen, ja, da ist eine neue Software-Generation, sondern es geht jetzt wirklich darum, um mit diesen Unternehmen, KMUs aus verschiedensten Bereichen zusammenzuarbeiten und Digitalisierung vorwärts zu bringen, um auch die KMU-Landschaft zu stärken und nicht einfach warten, bis die Grossen wie SAP und weiss ich, wie sie alle heissen, auf dem Stand sind, sondern dass wir uns selber auch können auch hochindividualisiert entwickeln.
Mega spannend. Wie hast das du organisiert? Ist das eine Tochter von dieser Holding, die du gesagt hast? Ist das E-Metall? Ist das quasi eine Marke von Metallraum AG? Du hast noch von Partner geredet. Mhm. Wie hast du das irgendwo rechtlich vom Metallraum abgrenzt?
Es ist eine neue AG gegründet worden. Und dort haben zum Beispiel 12 von meinen Mitarbeitenden haben Beteiligung. Weil sie es ja auch viel entwickelt haben und weil sie es drin sehen. Wir vom Metallraum haben eine Beteiligung, der Entwickler hat eine Beteiligung und so haben wir eigentlich den ganzen aufgeteilt, dass es wirklich als eigenständige AG ist, wo unabhängig auf dem Markt auftritt, weil schwierig ist immer, wenn irgendwo der Name Metallraum drin steht. Ja, dann hast du auch vielleicht schon einige, die wegen dem nicht kaufen. Und darum haben wir es wirklich als unabhängige Firma aufgestellt, wo wir einfach irgendwie, glaube ich, 5 und 10% Beteiligung haben von der Metallraum AG.
Okay.
Genau. Ja.
Mega spannend und viel Erfolg damit. Und es klingt nach einem super interessanten Projekt. Und ich kann mir da vorstellen, eben, das Brutale ist ja wirklich, dass die Unterschiede in dieser Digitalisierung noch so riesengroß sind und eben die einen irgendwie noch von Hand fast noch gefühlt auf der Schreibmaschine eine Rechnung schreiben. Und dann wird da schwierig, den Prozess direkt so weit zu bringen, sondern dann muss man zuerst einmal einen anderen Schritt und einmal, ihr könnt erst Mitte machen, wenn das Oberste und das Unterste funktioniert, oder? Und solange das nicht rum ist, könnt ihr auch die mittleren Prozesse nicht automatisieren.
Zumindest unten muss funktionieren. Wenn es oben nicht zu viel hat, ist gut, weil dann kannst du wirklich auch die Programme, die perfekt passen, dort oben implementieren. Also,
cool.
Genau.
Hey, wir sind schon bald bei einer Stunde. Mega spannend. Erzähl deine grössten Learnings und auch Sachen, die du nicht so erwartet hättest, bevor du jetzt so dich selbstständig gemacht hast oder eben die Firma übernommen hast. Ich lasse dich einfach reden.
Mein grösstes Learning, dass ich auf mein Bauchgefühl kann vertrauen, darf vertrauen und dass rundum sowieso immer gesagt wird, das geht nicht. Das ist so das, was ich am meisten gemerkt habe, einfach ich habe sehr gute Intuition oder ja, vielleicht auch Erfahrung wo, oder das Bauchgefühl, wo man sagt, dass es funktioniert oder es funktioniert nicht. Logisch gibt es immer Gründe, dass es nicht funktioniert oder dass mich da täuscht. Aber aus dem kann man wachsen. Und das ist, glaube ich, das nächste Learning. Fehler positiv anschauen. Fehler den Raum geben, den es braucht. Und aus Fehler lernen. Positiv gesehen, weil in dem Moment, wo der Fehler passiert, geht eigentlich niemand davon aus, dass es einen Fehler gibt. Sei es ein Mitarbeiter, sei es ich. Man macht es ja immer aus einem guten Gefühl aus oder aus einem guten Gedanken raus, dass es das Richtige ist. Und dann dürfen wir den auch so wertschätzen und so anschauen.
Auch wenn das vom Mitarbeiter passiert, oder? Dass man das dann nicht, natürlich, wenn der Mitarbeiter die ganze Zeit nur Fehler macht, ist das eine, aber dass man, niemand ist perfekt und weiss von Anfang an immer, was wird funktionieren.
Ja, wenn natürlich der Raum den Mitarbeiter gibt, dass sie dürfen Fehler machen, also sprich, sie dürfen den Fehler machen, wenn sie Verantwortung haben, wenn sie selbstständig werden, wenn sie zu Mitunternehmer, Mitunternehmerinnen werden. Und dann passieren logischerweise Fehler. Und dann ist es wichtig, Fehler ansprechen, nicht einfach akzeptieren, aber immer die Chance daraus raus sehen. Und nicht das, was passiert ist. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, so mein grösstes Learning. Und dass ich manchmal ein bisschen schneller ticke wie meine Mitarbeitenden oder meine Gedanken ein bisschen schneller sind oder ein bisschen weiter voraus. Ja, dass ich wirklich nicht kann von meinen Erwartungen ausgehen, sondern meine Gedanken vielleicht mit Gleichgesinnten teilen, viel aufschreiben, aber ich darf meine Mitarbeitenden mit meinen visionären Gedanken und Ideen nicht überladen, weil sonst geht es richtig in Ohnmacht rein, wo, ja, wo ich auch schon gemerkt habe. Ja. Genau.
Ich finde es noch schwierig, respektive glauben, dass wir, gerade wenn wir auf gewissen Social Media Plattformen, hauptsächlich LinkedIn, aktiv ist und so unternehmerisch und selber so unternehmerisch denkt, dass man dann eben das Gefühl hat, alle denken so. Und dass man dann auch manchmal das Gefühl hat, alle Leute wollen doch Mitunternehmer werden. Und alle Leute wollen doch die Verantwortung übernehmen. Und alle, das ist doch einfach so. Und ich stelle aber immer wieder fest, auch in Gesprächen mit anderen Unternehmern, in Podcasts, eigene Mitarbeitenden, dass das einfach nicht so ist. Sondern dass, ich glaube, immer noch die Mehrheit von allen Leuten eigentlich ganz fein damit ist, wenn sie einfach kommen und ihren Job haben und für Abend machen können. Hast du das auch festgestellt? Und wie gehst du mit dem um? Wie passt das denn so in die Kultur rein? Eben, wenn du jetzt hast, du hast 12 Leute zum Mitinhaber gemacht, wie findest du heraus, sind die wirklich für da gemacht? Und ist das auch wirklich denen ihre Idee, dass sie dort auch nicht überfordert ist?
Also, bei Mitinhaber, ja, sie haben Aktien gezeichnet, aber es ist natürlich eine absolute Minderheitsbeteiligung. Mit 1, 2, 3 Aktien auf 1,6 Millionen Aktienkapital ist jetzt auch nicht, aber es geht ums Commitment. Und ich gehe sehr stark über Freiwilligkeit, weil eben das ist etwas, ich kann nicht davon ausgehen, weil ich gerne Weiterbildung habe, weil ich das Gefühl habe, wenn ich ein Jahr keine Ausbildung mache, dass ich dann verloren bin, dass das anderen auch so geht. Und darum ist Freiwilligkeit sehr wichtig. Die wollen, die dürfen. Und die, die nicht wollen, es ist auch okay. Es ist, es gibt auch da wieder kein richtig oder falsch. Mhm. Es gibt das Wohlfühlen und das Nicht-Wohlfühlen. Da gibt es, oder? Und es gibt gewisse Werte, wo wir, also wir haben uns 4 Kernwerte: Freiheit, Liebe, Sicherheit und Abenteuer. Und wenn die nicht passen, wenn der Wertekompass nicht stimmt, dann ist es eher so, dass du dich nicht willkommen fühlst und dann einen anderen Platz eigentlich als höchst zum Arbeiten.
Und das wird auch schon in jedem, eben im automatisierten Prozess vom Mitarbeitergespräch und neue Mitarbeiter suchen, wird das schon klar zum Ausdruck gebracht und wird so einen Wertekompass angeschaut und wird über die Werte geredet und herausgefunden, passt es oder passt es nicht. Mhm. Mindestens genauso festgewichtet, wie hat er eigentlich die fachlichen Qualifikationen, um den Job zu machen?
Mittlerweile wird das sogar fast noch mehr gewichtet. Cool. Also ja, ist wirklich, als Beispiel, wir haben einen neuen Betriebsleiter eingestellt Anfang Jahr und das zweite Vorstellungsgespräch von ihm war mit 8 Mitarbeitenden gewesen. Sprich, die sind am Tisch gekocht und haben ihm Fragen gestellt, weil ich habe gesagt, ja, wieso soll ich mir Frechheit oder Kompetenz rausnehmen, um einen Betriebsleiter einzustellen, obwohl ich nur ein Teil von dem bin, der mit ihm zu tun hat. Also es sind 2 Monteure dabei gewesen, 2 aus der Werkstatt, Lernende, ein Teil von der Geschäftsleitung, einfach die Leute, die haben wollen, mit ihm reden. Also es sind dann 3 gewesen, wo die in die zweite Runde gekommen sind und mit diesen 3 haben dann das Gremium das Gespräch geführt und wir haben vorgängig bestimmt, wenn nicht von allen ein Ja kommt, dann ist es Nein. Und das haben wir uns dann für einen entschieden und bis heute eine super Entscheidung.
Mega cool. Ja, also eben fühlt sich dann sicher auch wertgeschätzt als Mitarbeitende, wenn man merkt, man kann da mitentscheiden. Mhm. Und der Betriebsleiter ist von Anfang an breiter abgestützt, weil man weiss, ich habe auch ja zu dem gesagt, ich kann meine Fragen können stellen. Und wenn jetzt einfach, oder wenn einfach ein neuer Chef kommt, weil irgendwie der jetzt eingestellt worden ist, findet man viel schneller das Horn in der Suppe. Und hat das Gefühl, ach, den hätte man nie feststellen. Aber wenn man natürlich selber involviert war und da Ja dazu gesagt hat, ich glaube, dann hilft das auch sowieso für das
absolut,
Commitment.
Absolut, ja. Das war meine Intention im Ganzen.
Mega spannend. Ja. Und gleich muss man eben auch den Mitarbeitenden dann vertrauen, dass sie das gut machen. Klar, eben, erste Runde hast du schon gemacht und entschieden. Und das, aber finde ich einen mega coolen Prozess. Der Link zu dem Prozess Marktplatz ist natürlich auch in den Shownotes, wie auch zum Metallraum. Matthias, merci viel mal für deine Zeit. Oder hast du da so deine Erfahrungen geteilt? Es ist extrem schwierig, so viel, was du jetzt gemacht hast, in so kurzer Zeit in eine Podcast-Folge reinzubringen. Aber es hat sehr viel Spass gemacht. Danke vielmals und dir noch ganz einen schönen Tag.
Danke vielmals für die Einladung und ebenfalls einen guten Tag und viel Erfolg.
Dankeschön. Und wenn dir als Zuhörerin und Zuhörer die Folge gefallen hat, dann schicke sie unbedingt auch an 2 Kolleginnen und 2 Kollegen weiter, die sich vielleicht selber gerade überlegen, das Unternehmen zu übernehmen, dass sie da mal reinhören können, was unsere Gedanken, was Matthias seine Gedanken dazu sind, wo das erst gerade gemacht hat. Und sonst sie könnt motivieren oder vielleicht auch demotivieren davon. Also unbedingt weiterschicken, dass der Podcast kann weiter wachsen. Danke vielmals und bis zu der nächsten Folge.
Tschüss miteinander.
Das ist es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Dein Nico.